Könnte man sagen, du bist ein Kornkreisforscher mit wissenschaftlichem Ansatz.
Aber da sieht man zum Beispiel, wie ein Kornkreis eben so gar nicht mittig im Feld liegt und sogar von dem Feldrand abgetrennt wird.
Das könnte ja eine Frequenz sein, die darauf einwirkt. Könnte man wahrscheinlich dann aber nur durch UFOs erklären, die diese Frequenzen aussenden? Oder wie könnte, oder könnte das auch aus der Erde unten kommen? Oder wie ist das?
Da bildete sich um diese Distel rum der Kreis im Weizenfeld. Andere verschieben das so in den Bereich der Verschwörungstheorien.
Ja, da müsste die Regierung wahrscheinlich flächendeckend in Auftrag geben, alle Felder mit Überwachungskameras auszustatten, ne?
Wir machen auch, haben regelmäßig Nachtwachen gemacht und tatsächlich gehöre ich zu den Leuten, die schon einige Leute auf frischer Tat ertappt haben. Also Präzision ist nicht, ist für, aus meiner Sicht kein Echtheitsmerkmal für einen Kornkreis.
Hallo Leute, es geht in Runde Nummer 2 mit Andreas Müller, Kornkreisforscher und Journalist für Anomalistik. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Sehr gut. Und zwar geht es heute noch nicht um das Thema UFOs, was wir ja auch schon angekündigt haben, sondern wir möchten nochmal auf unser letztes Video eingehen, wo wir über das Thema Kornkreise gesprochen haben mit Andreas. Und da waren ja sehr, sehr viele unterschiedliche und spannende Kommentare auch dabei. Und Andreas hatte die Idee, dass wir doch nochmal ein Video machen könnten, wo wir auf ein paar der Kommentare von euch eingehen könnten. Weil, also bei mir sind auch gleichzeitig nochmal teilweise durch die Kommentare so Fragen entstanden und so. Und deswegen fand ich das eine super geile Idee. Und das machen wir jetzt und gucken mal, ja, was wir dann heute noch Neues erfahren,
ja,
zum Thema
einfach
Kornkreise. Ja, schön, dass du dabei bist, Andreas, wieder.
Hallöchen.
Ja, gerne.
Cool. Ich würde sagen, starten wir direkt mit dem ersten Kommentar, oder? Du hattest ja auch selber welche rausgesucht. Da würde ich mal einen vornehmen gerade. Das hattest du auch rausgesucht, so was Ähnliches. Und zwar von Monette Nohm. Es fällt auf, dass die Muster immer komplett in dem Feld sichtbar sind und nicht teilweise innerhalb und teilweise außerhalb. Das deutet doch darauf hin, dass diese Kreise gezielt an diese Orte platziert wurden. Wenn sie einen natürlichen Ursprung hätten, wären sie zufälliger verteilt und man könnte auch Fragmente solcher Kornkreise überall in der Landschaft feststellen. Darüber habe ich zum Beispiel noch nie nachgedacht, dass die ja wirklich immer sehr mittig im Feld platziert
genau,
sind.
Genau, genau. Das war nämlich der Kommentar, den hatte ich nämlich auch so von der anderen. Aber mich würde interessieren, ob es Kornkreise gibt, die am Rand eines Feldes entstehen, also abgeschnitten sind.
Ja, die gibt's schon. Man muss natürlich sich immer klar machen, dass die Bilder, die man so sieht, das sind, das ist eine kleine Auswahl. Allein in meinem Archiv habe ich über 7000 Kornkreisformationen dokumentiert und die liegen tatsächlich, also nicht immer mittig, sondern an allen möglichen Orten im Feld. Manchmal sogar recht weit ab von jeglichem Zugang und man muss ewig laufen, bis man dort ist. Aber ich habe gerade dazu auch noch ein Beispiel gezeigt, dass das auch ganz anders sein kann, auch mit größeren und schöneren Formationen. Ich habe es hier leider jetzt nur in einem Buch, aber da sieht man zum Beispiel, wie ein Kornkreis eben so gar nicht mittig im Feld liegt und sogar von dem Feldrand abgetrennt wird.
Ach,
und was war dann?
Natürlich.
War das dann wirklich so glatt abgetrennt in diesem anderen Feld, dass da gar nichts umgelegt war?
Ja, genau. Also man hat dann keinerlei Spuren gesehen. Das ist wiederum, da muss man vielleicht ein bisschen ausführen. Eine Erklärung dafür habe ich jetzt natürlich final ja nicht, weil wir ja noch nicht die Natur und die Hintergründe des Phänomens eigentlich kennen. Aber was schon an anderer Stelle aufgefallen ist, dass zum Beispiel, wenn sich in einem Feld plötzlich eine Fläche mit anderem Bewuchs findet. Also normalerweise ist das ein Weizenfeld und plötzlich steht da so eine Distel im Feld oder plötzlich aus irgendeinem Grund hatte die Sämaschine ausgesetzt und da wächst irgendein anderes Kraut im Feld. Dann wird diese Fläche meistens von dem Niederlegungsprozess nicht beansprucht. Also das muss nicht nur so sein wie hier direkt am Feldrand, wo dann nichts in dem normalen Feld sich abzeichnet, sondern das kann auch mitten im Feld sein oder in einem Fall von einer Distel, ich glaube, das ist sogar direkt hier nebendran, die dann nicht niedergelegt wurde. Also hier sieht man das zum Beispiel, Ich weiß nicht, inwieweit die Zuschauer und Zuschauerinnen sehen können. Da bildete sich um diese Distel rum der Kreis im Weizenfeld. Und die Distel war überhaupt gar nicht niedergedrückt. Und wir hatten das auch schon mal in der Fläche von Brennnesseln, die mitten im Feld lag. Und also das ist schon ein sehr spannender Effekt. Die Idee, dass es Kornkreise auch so verstückelt geben könnte, also das waren jetzt nur zwei Beispiele dafür, beziehungsweise ein Beispiel für so einen halben Kornkreis. Es gibt tatsächlich viele Kornkreise, die auch mal am Rand liegen. Es gibt auch Fälle, wo sich das in die angrenzende Fläche weiterführt. Also da muss ich sagen, da ist wahrscheinlich für den unbedarften Kornkreis-Interessierten, der jetzt nur so eine Auswahl von Bildern im Internet findet, das ist eine sehr kleine Auswahl von der Gesamtmenge.
Mhm. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Aber ich kann eine stellen. Also. Deutet das also darauf hin, dass es nicht menschengemacht ist? Also ist es teilweise dann so, dass man sagen würde, okay, wenn es ein Mensch gemacht hätte, hätte das Teil mit umgebogen sein müssen?
Oder? Ja, oder genau. Oder ist diese Kraft, die im Prinzip auf die Gräser oder wie auch immer wirkt, ist die dann individuell, dass sie nur auf bestimmte Arten halt wirken kann, weil, keine Ahnung, die Frequenz oder wie auch immer, nur das.
Also bei diesem ganz großen Kornkreis, der da so wie abgeschnitten wird, weil das Feld aufhört sozusagen, weil die Leinwand zu Ende ist, ist das natürlich jetzt ein anderes Beispiel. Das hätten jetzt Leute, die das von Menschenhand gemacht hätten oder Menschenfuß getrampelt hätten, natürlich schon gemerkt, hoch, da hört das Feld auf. Aber in den anderen Fällen, wie zum Beispiel diese Distel, das war ein Detail, das ich damals entdeckt hatte als einer der ersten, ist das natürlich schon vor Ort sehr beeindruckend, weil ich kenne ja auch, wie sich Felder zum Beispiel nachts zeigen, wenn es dunkel ist. Ist natürlich nicht pitch black, also total dunkel. Man sieht nachts ja relativ gut sogar. Das Auge gewöhnt sich relativ schnell an das Sternen-, Mondlicht, was auch immer. Aber dass man dann, wenn man das jetzt so als Argument nehmen würde, sagt, ja, aber dass man so eine einzelne Distel in einem riesigen Weizenfeld irgendwie ausfindig macht und die als Ankerpunkt benutzt, wie man da gesehen hat, für so einen Kreis, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. In einem anderen Fall kann ich mich ganz gut erinnern, da wuchs in dem Feld innerhalb der Getreidefläche aber halt sehr viel tiefer so eine Art, ja, so ein kohlartiges Gewächs. Ich habe das jetzt nicht rausgefunden genau, was das für eine Pflanze war, aber sehr brüchige Pflanzen, sehr, sehr, sehr feste, dicke Blätter, die bei jedem drauftreten oder zur Seite biegen, was wir dann später versucht haben, irgendwie gebrochen und zerdatscht sind. Und da war das tatsächlich so, dass das Getreide, das war, glaube ich, Weizen in dem Fall, das eigentliche Feld bildete, war halt niedergedrückt und auch entsprechend halt beansprucht. Und unten, die wuchsen so in der Höhe über dem Boden, waren diese kohlartigen Blätter, die zeigten überhaupt keine Anzeichen dafür, dass da irgendjemand drauf gestanden hätte. Und das war natürlich besonders beeindruckend. Und für mich vor Ort die Frage, wie konnte das eine niedergehen, wenn das andere, das so weit noch über dem Boden wuchs, völlig, völlig unbeschadet war. Und in dem Fall, da gehe ich mit dir mit, könnte das so ein Hinweis darauf sein, dass es hier, ich spreche jetzt sehr, sehr bildhaft, dass es hier zu so einer Art Programmierung vorher kommt, die sich in dem Fall auf den Weizen bezieht und andere Pflanzen dann eben nicht beansprucht. Aber das ist spekulativ. Spekulativ ist die Deutung. Faktisch ist das, was man vor Ort in den Feldern manchmal finden kann.
Was wir auch gar nicht letztes Mal so angesprochen hatten und was auch gegen diese These sprechen würde, dass es halt menschengemacht ist oder dass es einfach nur runtergetrampelt ist, dass halt manchmal ja auch Jahre später dann noch so, wie nennt man das dann, Artefakte oder so kommen, dass sich im Feld dann auch noch so ein Bild von dem vorherigen Kreis in gewisser Weise abzeichnet, ne? Oder? Oder ja, würde das nein, auch also durch, glaub, wenn ich das niedertrampel, dann auch Auswirkungen haben auf die nächsten Jahre noch?
Vermutlich schon. Also ich glaube tatsächlich, dass diese sogenannten Geister, diese Ghost Formations, wie sie bezeichnet werden, das sind also im Prinzip, du hast schon geschildert, im nächsten Jahr oder im Jahr darauf sieht man nochmal so diese Form des einstigen Kornkreises, der niedergelegten Fläche nochmal so durchkommen. Und das kann primär erstmal ganz natürliche Ursachen haben. Es wird ja meistens so eine Wechselfeldbewirtschaftung gemacht. Also im einen Jahr ist Weizen, im nächsten kommt dann Roggen oder es kommt eine ganz andere Saat, wie zum Beispiel Raps oder so eine Pflanze, die nur zum Düngen gepflanzt wird. Und wenn dann das vorher ein Getreidekornkreis war und viele Leute da durchgelaufen sind, wie der Kornkreis, in dem ihr wart, der hat ja relativ viele Besucher, dann treten die natürlich auch das Getreide aus, die Samen fallen in den Boden und keimen dann im nächsten Jahr wieder, eigentlich in der Fläche, die von einer anderen Pflanze beansprucht wird. Und dann sieht man da halt so einen Unterschied. Das kommt auch vor, zum Beispiel, wenn ein Kornkreis, ihr habt das ja auch gesehen, diese niedergelegte Fläche, die ist wie so ein Teppich, ziemlich dicht, und darunter bildet sich ganz schnell dann sehr viel Staunässe und Feuchtigkeit, die schimmelt, die lockt alle möglichen Schnecken und alles darunter verrottet dann teilweise schon das Getreide, wenn der Kornkreis sehr lang über im Feld bleibt, und dann kommt es natürlich auch zu so einer anderen Art von Düngung von dem des Bodens, der da drunter liegt, und so kann das dann manchmal auch solche Geister, sogenannten Geister erzeugen, weil einfach da es besser wächst, weil da ja es zu so einer natürlichen Düngung kam. Möglich natürlich auch, dass irgendwelche energetischen Sachen damit einwirken. Das ist jetzt wieder sozusagen umgedreht. Das Erste, was ich geschildert habe, waren die Fakten, die man beobachten kann, die man so kennt. Und das Zweite ist, ja, Interpretation und Spekulation.
Okay.
Aber für mich persönlich sind diese Geisterformationen nicht per se deswegen irgendwie echt oder weil sie überhaupt existieren, sondern meistens eben das Ergebnis von bekannten Prozessen.
Ich hatte jetzt noch einen Kommentar rausgesucht, hatte auch mehrfach irgendwie sowas in der Richtung gelesen. Da schreibt Biberbub: Hallo ihr Lieben, hier mal ein ganz heißer Tipp. Einige Kornkreise wurden direkt nach ihrer Entdeckung durch Zivilpersonen, ebenso auch von militärischen Hubschraubern und Flugzeugen, auffällig überflogen und registriert. Woher wussten sie von deren Entstehung? Ganz einfach, die militärischen Überflüge dienen nur der Kontrolle. Kornkreise können von HAAP-Systemen erstellt werden. Und dabei geht es nur um den Test bezüglich der Möglichkeiten mit der Waffe der HAAP-Systeme. Es sind extreme elektromagnetische Mikrowellen. Diese agieren kollektiv global durch eine Spiegelung in unserer Ionosphäre. Ich hatte auch von Leuten, ich meine, irgendwelche Leute hatten auch was mit Satelliten und sowas geschrieben, die das hervorrufen würden, könnten und so.
Also das ist natürlich so eine Theorie, die schon relativ lang existiert, dass Kornkreise irgendwie das Ergebnis von moderner, irdischer, menschlicher Technologie wären, die damit was auch immer bewerkstelligen wollen. HAAP ist ein ganz weites Feld. Das sind so Ionosphären, Atmosphärenexperimente. Das ist eine Anlage, die es tatsächlich gibt. Was die dann letztendlich macht, sind teilweise rein meteorologische und Atmosphärenforschung. Andere verschieben das so in den Bereich der Verschwörungstheorien, dass damit, du hast es gerade vorgelesen, irgendwelche geheimen Waffentests, energetische Beeinflussung und was auch immer gemacht wird. Das ist jetzt tatsächlich nicht so mein Gebiet, die Welt der Verschwörungstheorien. Aber es gibt ja auch grundsätzlich die Idee, jetzt mal von HAAP abgesehen, dass Kornkreise irgendwie mit Satelliten gebeamt werden, vorprogrammiert werden, Laser, alles mögliche Technologien da zum Einsatz kommen. Und ja, also ich kann das nicht widerlegen und auch nicht belegen. Es fehlen dazu konkrete Beobachtungen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber die UFO-Phänomene, die sind dann halt, also, aber das ist halt alles sehr viel Spekulation. Für mich spricht gegen die Vorstellung, dass irgendwelche modernen menschlichen Technologien das Gesamtbild Kornkreisphänomenen erklären können, einfach die Tatsache, dass es die Phänomene schon viel, viel länger gibt, als diese Technologien überhaupt existieren. Und das ist für mich eine relativ eindeutig belegte Tatsache, und damit wären wir sozusagen bei diesen Theorien nur als Teilerklärung für einen kleinen Teil aber nicht für das ganze Kornkreisphänomen. Und wie gesagt, ich persönlich habe ja viele Jahre, viele Sommer vor Ort in den Feldern verbracht, auch mit Nachtwachen und so weiter. Ich habe jetzt selbst keine Hinweise für den Einsatz solcher Technologien gefunden, vorausgesetzt, sie wären sichtbar. Aber da ist sehr viel Spekulation und liegt dann im Auge des Betrachters.
Weil es ist ja auch so eine Hatschi, Mark niest. Mach ruhig. Muss nochmal? Nee. Okay. Hier auch ein Kommentar von Carmen Friedrich. Einfach mal eine dünne Sandschicht auf eine Tischplatte ausstreuen und den Tisch zum Vibrieren bringen. Ihr werdet erstaunt sein über die gleichmäßige Musterung oder was du eben angesprochen hast mit so Frequenzen oder so. Es ist ja auch ein bisschen, passt ja zu dem, was du beim letzten Mal gesagt hast, Andreas, dass das Formationen sind, die oft auch in der Natur so auftauchen. Ne? Das heißt, wenn man, also das könnte ja eine Frequenz sein, die darauf einwirkt, könnte man wahrscheinlich dann aber nur durch UFOs erklären, die diese Frequenzen aussenden. Oder wie könnte, oder könnte das auch aus der Erde unten kommen oder wie ist das?
Also was die Kommentatorin da meint, das sind sogenannte klattnische Klangbilder. Das kennt man vielleicht noch aus dem Physikunterricht. Da ist es jetzt nicht eine Tischplatte, weil es die doch relativ schwer immer in Vibrationen versetzen kann, also in eine gleichmäßige. Aber das sind dann so Metallplatten und die werden mit so einem Geigen- oder Cellobogen angestrichen. Man kann das natürlich heutzutage auch elektronisch sehr viel genauer machen und da bringt man dann Sand drauf und sobald da eine konstante Frequenzschwingung erreicht ist, ordnen sich die einzelnen Sandkörnchen, kann man auch ganz schön auf YouTube nachschauen, klattnische Klangfiguren, zu ganz komplexen, innerhalb von Sekunden von zu ganz komplexen Mustern an, die teilweise tatsächlich auch Kornkreisen gleichen. Und das Spannende ist, sobald sich die Frequenz verändert, springt teilweise dieses Muster um innerhalb von einem Sekundenbruchteil auf den nächsten zu einem nächsten ganz komplexen Muster. Das Ganze kann man auch auf Wasseroberflächen projizieren. Das haben wir im letzten Video, glaube ich, schon so ein bisschen angesprochen. Und da gibt es halt ähnliche Phänomene. Diese Vibrationen oder diese Frequenzen müssen aber jetzt nicht nur rein technischer Natur sein. Es gibt ja auch ganz verschiedenste Möglichkeiten, wie die Natur solche Frequenzen erzeugen kann. Ganz anschaulich wären jetzt Vibrationen seismischer Art, also von Erdbeben oder von Seebeben. Es gibt sicherlich noch eine Vielzahl von Vibrationsphänomenen in der Natur, die dafür verantwortlich sein könnten. Schwingungen im Allgemeinen. Und da kann man natürlich bis hin ins Esoterische gehen, wo man mit Frequenzen und Schwingungen ja sehr viel argumentiert und arbeitet. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Vergleich zwischen diesen Mustern, wenn man sich das anschaut. In meinem Buch habe ich es dann teilweise auch abgebildet. Es entstehen die gleichen Muster. Da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal drüber geredet, wie in einigen Kornkreisen. Und das Schöne ist, dass sich diese Muster tatsächlich in Windeseile, also in Sekunden, Bruchteile von Sekunden bilden sich diese Muster, ordnen sich diese Körner, die Sandkörner zu diesen Mustern an. Und das könnte man sich natürlich auch in einem Getreidefeld vorstellen, wo die tausende Millionen von Getreidepflanzen die Körner ersetzen. Also die Sandkörner auf dieser vibrierenden Platte. Das ist schon, das geht so in die Richtung, wo ich drüber gesprochen habe beim letzten Mal, das Kornkreisphänomen möglicherweise als noch unverstandenes und ganz wahrscheinlich sehr komplexes Naturphänomen im weiteren Sinne. Nicht wie Wind und Wetter, sondern mit diesem Input-Geometrie.
Sind die Muster dann immer sehr komplex oder gibt es dann auch einfachere Muster bei diesen Sanddingern? Und ist die dann von Frequenz zu Frequenz unterschiedlich oder sind da noch Frequenzen, wo gar nichts ist? Oder ist auf jeder Frequenz irgendein Muster hinterlegt?
Da bin ich jetzt überfragt, aber ich glaube, dass das beginnt bei einer bestimmten Frequenz, bei tiefen Frequenzen mit einem, und da haben wir die Assoziation auch zu dieser vermeintlichen Formentwicklung des Kornkreisphänomens, mit einem einfachen Punkt, an dem sich der Sand konzentriert, wird dann zu Kreisen, um den Kreis bilden sich dann Ringe und je höher die Frequenz wird, also dieses Pitching von diesem Ton, den man ja oft auch dann hören kann, desto komplexer werden die Muster. Das ist schöne Analogie zu dieser Frage, ja, wie kann das denn sein, das Kornkreisphänomen wird von Jahr zu Jahr oder wurde von Jahr zu Jahr wahrscheinlich immer komplizierter. Das muss doch darauf hindeuten, dass das Menschen gemacht haben. Und das wäre ein Beispiel dafür, wie es so eine Steigerung in der geometrischen Sprache auch ganz ohne uns Menschen gibt. Denn wir sind ja bei diesen Klangexperimenten nur die Ausführenden, also die Frequenz wie auch immer erzeugen, ob mit dem Geigenbogen oder mit einem Impulsgeber, der heute ja elektronisch gesteuert werden kann.
Der nächste wäre dann von Robo Walker. Entscheidend sind Präzision, Symmetrie und Anomalien. Benutze GPS-gesteuerte Markierungen, Nylonseile mit fixem Radius, Holzplanken für gleichmäßiges Niederdrücken. Nachts bei Tau vermeidet Bruch für unerklärliche Effekte. Magnetisierter Boden, Mikrowellenstrahlung, modifizierter Magnetton, punktuelle erhitzte Knoten, sauber arbeiten, Spuren vermeiden, Gummistiefel mit rückwärts gerichtetem Schuss.
Ja, also das wollte ich mal wissen. Genau. War das so ein Klugscheißer?
Also ob jetzt Klugscheißer oder nicht, aber besser könnte ich eigentlich gar nicht erklären, wie das Kornkreisphänomen überhaupt funktioniert. Nee, also ernsthaft, das sind natürlich alles ganz nette Ansätze und wir haben über ganz viele dieser Aspekte im letzten Mal auch schon geredet, dass sich diese Veränderungen und so auch reproduzieren lassen mit Mikrowelleneinsatz und mit diesem Experiment von diesen Studenten und alles Mögliche. Wir haben aber auch darüber geredet, dass sich die Leute bei solchen Theorien die Sache auch viel zu kompliziert machen. Also gerade wenn es, und darum ging es ja in dem Kommentar offenbar ganz konkret, wenn es behauptet wird, dass das alles von Menschen gemacht wird und dann sagen die Leute ja heutzutage mit GPS und mit Lasern und nachts und keine Ahnung, schweb übers Feld und dann funktioniert das. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Menschen, die Kornkreise machen, die machen das mit viel, viel einfacheren Methoden. Also da mit Laserpunktern und GPS und so anfangen, das muss es meiner Meinung nach gar nicht sein. Und deswegen, das sind so, da überreagiert nicht nur dieser eine Kommentator, sondern ganz viele, die meinen, dass das doch alles mit moderner Technologie zu erklären ist. Nicht nur, weil es die Kornkreise schon länger gibt, sondern weil es viel zu kompliziert ist, selbst für die Leute, die das nachts machen.
Am besten fand ich rückwärts gerichtete Sohlen. Das habe ich gar nicht verstanden. Dann machst du die Spuren in die andere Richtung, aber es sind doch trotzdem Spuren. Also
der Text, der ist ja fast genauso lang wie meine Ausführungen da drauf. Das ist, finde ich, ganz spannend, weil das hört man immer wieder. Da wird auf diese Traktorspuren verwiesen, die sich ja durch tatsächlich fast alle Felder ziehen. Und dann heißt es sogar noch, dass fast alle Kornkreise über 95% den Mittelpunkt auf einer Traktorspur haben. Wenn wir uns jetzt unser letztes gemeinsames Video anschauen, da haben wir, glaube ich, ein paar Kornkreise gezeigt und da haben die wenigsten, dieser nur wenigen Kornkreise von über 7000 den Mittelpunkt auf dieser Traktorspur. Und ich habe jetzt auch nochmal selbst so geschaut in Büchern, das ist meistens überhaupt gar nicht der Fall, ist aber auch gar nicht so der Punkt, denn das ist gar keine Referenz, weil die Traktorspuren, das sind ja jeweils zwei Spurenpaare, die der Traktor durch das Feld führt, um nicht immer wieder neue Schäden im Feld anzurichten, wenn das Feld bearbeitet wird, besprüht, was auch immer, wenn der Bauer nochmal durchfährt. Und der Abstand, ich kann das vielleicht hier mal zeigen, also hier sehen wir so ein Beispiel, wo der Mittelpunkt übrigens auch nicht auf der Traktorspur liegt. Der ist nämlich da und die Traktorspur ist da. Er ist zwar zugänglich mittlerweile zur Traktorspur, aber es gibt auch jetzt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Also das hier nennt man die Traktorspur, das ist die Breite von dem Radstand des Traktors und der fährt dann halt hier so entlang und da oben wieder zurück und so weiter. Der Abstand zwischen den beiden Traktorspuren entspricht so einem Ausleger von so einem Traktor, wenn der zum Beispiel so Sprüharme hat, wenn der das Feld spritzt oder wie auch immer bei der Ernte dann nachher auch. Und das heißt, da passen sozusagen zwei dieser Traktoren mit solchen ausgeklappten Sprüharmen. Das definiert diese Breite und das sind meistens so 20 bis 25 Meter Distanz zwischen diesen beiden Spuren. Da die meisten Kornkreise jetzt aber über 20 Meter Durchmesser haben, werdet ihr ganz selten Kornkreise finden in einem Feld, wo es Traktorspuren hat, wo keine Traktorspuren durch einen Kornkreis durchführen, weil es gar nicht geht. Weil der Kornkreis größer ist als die Distanz, die ja immer die gleiche ist.
Ja.
Das wäre das eine. Man kommt also fast auf allen Traktorspuren irgendwo an einen Punkt in dem Kornkreis. Und dann ist es oft auch so, dass ich mir dann ja, wenn ich dann schon mal an dem Ort bin, wo ich arbeiten wollte, wenn wir jetzt alles unter diese Fälscherprämisse stellen wollen, kann ich mir ja meinen Weg zu einem neuen Punkt suchen und dort einfach anfangen, wenn das so das Argument wäre, wie der Kommentar das unterstellt. Also in dem Fall, dann gehe ich halt hier hin und mache halt 2-3 Schritte hier rüber und fange von dort an und schon habe ich dieses angebliche Argument oder dieses Merkmal gefälschter Kornkreise umgangen. Also das kann gar kein Argument sein. Spannend wird's halt dann, wenn wir Kornkreise haben wie den hier. Da ist nämlich das geometrische Zentrum überhaupt nicht in der Nähe von der Traktorspur, sondern es gibt kein geometrisches Zentrum, das niedergelegt wurde. Die Traktorspur verläuft hier, ich nehme den anderen Finger, und das geometrische Zentrum ist irgendwo hier und da gibt es noch nicht einmal Spuren, Trampelspuren, die dorthin führen. Das ist natürlich eine Frage, wie kommt da jemand hin und wie kann jemand auf dieser Distanz, das sind fast 100 Meter Durchmesser, dort stehen und jemand anderes an der Schnur halten. Jeder, der sich mit Bergsteigen, mit keine Ahnung, wo solche Schnüre zum Einsatz kommen. Ich brauche ja eine Schnur, die 50 Meter lang ist. Und diese Schnur, die hat ihr Eigengewicht. Das heißt, ich halte das nicht mal so. Das kann man schon vom Drachen steigen, wo die Schnur wirklich dünn ist, welche Kräfte da wirken. Also hier hätte jemand extrem dünnes gestanden haben müssen, um zwischen den Halmen zu stehen, ohne dort irgendeine Spur zu hinterlassen an der Stelle. Also das wäre eher die spannendere Frage, wie ist sowas möglich, wenn das doch alles von Menschen gemacht ist. Jetzt gibt es sicherlich Leute, ich habe das schon mal gesagt, die Menschen sind sehr kreativ und lassen sich viel einfallen. Ich will nicht behaupten, dass man da keine Lösung dafür findet. Aber das wäre eigentlich, finde ich, eher die viel spannendere Frage. Und damit erübrigt sich dann auch dieser Hinweis auf die gleichmäßige Sechsfachsymmetrie, also Kornkreise, die irgendwie nach so einem Sechser-System aufgebaut sind, weil da suggeriert der Kommentar dann eben auch, das wäre halt ja so ein klassisches Zirkelspielchen, was man aus der Schule kennt. Zirkel einstechen, Kreis ziehen, auf den Kreis nochmal denselben Kreis und dann immer an dem neuen Schnittpunkt nochmal neu einstechen und dann entstehen so Blumen, man kennt das so, Blume des Lebens, wie auch immer. Und also da heißt es dann auch, also bei Kornkreisen mit einer Sechsfachsymmetrie, das wäre auch verdächtig. Gut, natürlich, das ist ein Zirkelspielchen, das wir alle aus der Schule kennen und das lässt sich natürlich auch in einem Feld ausführen. Aber wir haben das beim letzten Mal ja schon angesprochen und besprochen. Sechser- und Sechsfachsymmetrie, die gibt's auch in der Natur. Und Beispiele sind Schneeflocken, sind Eiskristalle. Und da sitzt auch niemand dahinter, der das jeweils konstruiert. Also von daher ist das so ein Pseudo-Argument.
Wir hatten hier auch noch eine Frage, die hatte ich auch rausgesucht, von Aaron Zimmer. Ich glaube, das war die gleiche. Wildtierkameras mit Nachtschicht aufstellen.
Nachtsicht.
Ja, aber da steht Schicht. So, ich habe ja den Kommentar so vorgelesen, wie er da stand.
Beides gut.
Warum habe ich das Gefühl, man will gar nicht aufdecken, was das ist? Sag mal, wir haben manchmal auch so das Gefühl, dass sobald man etwas filmen möchte, aufnehmen möchte, passiert das nicht. Ist das auch so ein Argument? Oder warum? Weil teilweise sind Kameras ja auch relativ günstig. Man könnte jetzt da Kameras aufstellen. Wahrscheinlich müssten die Farmer aber das auch selber machen, ne? Wie ist das damit? Warum gibt es nicht mehr Videoaufnahmen?
Also ich würde gern erstmal so ganz die Frage zurückgeben, warum habe ich das Gefühl, dass man das gar nicht will? Ja, warum hast du das Gefühl, dass man das nicht will? Das ist eine gute Frage, weil man will das natürlich schon. Und das unterstellt auch wieder so eine, ja, man will das nicht. Also sowohl die Forscher als auch die, wer auch immer, die wollen das nicht. Das ist natürlich nicht richtig. Es gab schon ganz viele solche Projekte, die versucht haben, mit Nachtsichtkamera in Nachtschichtbetrieb das zu filmen. Und leider sind natürlich solche, da stellt sich das oft einfacher vor, als das in Wirklichkeit ist. Ihr selbst habt es ja gesehen, es gibt ja in England nicht nur 10 Felder, sondern es gibt hunderte, tausende Felder, die da in Frage kommen. Auch gerade in dem Kornkreisgebiet gibt es sehr, sehr viele Felder. Nicht alle sind so ohne weiteres einsehbar. Und also wir selbst haben natürlich schon mehrfach solche Kameras platziert, an Hügeln, zum Beispiel über dem Eastfield. Aber man hat natürlich einen sehr, sehr langen Zeitraum, innerhalb dessen Kornkreise entstehen können. Die Kornkreissaison beginnt Anfang April und endet mit der Ernte im Mitte August. Das heißt also, man braucht dort da eine Technologie, die muss ja auch von der Energieversorgung her betrieben werden und so weiter. Es müssen entsprechend gute Systeme sein. Man braucht also auch die menschlichen und die technologischen und finanziellen Ressourcen, die wir leider nicht so zur Verfügung stehen haben, wie man sich das wünschen würde. Aber es gab diese Projekte, es gab die schon in den 90er Jahren, teilweise auch mit Hilfe der BBC. Es gab die in private Forscher, die das gemacht haben. Nur leider haben wir entweder nie die richtigen Felder ausgewählt oder das Phänomen wird sich tatsächlich nicht filmen lassen. Also unsere Kameras, die waren, von denen wusste auch niemand, außer ein ganz kleines Team von 4 Personen, für die ich jetzt persönlich alle meine Hand ins Feuer lege, dass die das nicht an irgendwelche Fälscher weitergetragen haben. Und das Interessante war ja auch, dass ich in dieser Zeit, wo wir zum Beispiel das Eastfield im Blick hatten, im Eastfield überhaupt kein Kornkreis entstanden ist. Weder ein menschengemachter noch ein echter Kornkreis. Ich kann auch da wieder nur die Fakten nennen und die Interpretation. Also wir wollen das schon gerne filmen, das wäre toll. Uns wurde ja auch schon mal, wir haben ja auch über das Oliver's Castle Video gesprochen, das ist ja auch schon mal gefilmt worden. Es wurden ja schon alle möglichen Dinge über Kornkreisen gesehen, teilweise auch gefilmt, die möglicherweise mit der Entstehung zu tun hatten. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass auch jetzt solche Nachtsichtgeräte, die es dazu bräuchte, da wird auch gerne die Technologie, die man so für den Hausgebrauch benutzt, gerne übertragen für solche Fernbeobachtungen, weil wir müssen ja schon über mehrere hundert Meter hinweg irgendwas festhalten können. Das ist nicht ganz so, wie man sich das immer so vorstellt. Also die Leute sagen ja oft, ja, auf meinem iPhone, da sind, was weiß ich, 24, keine Ahnung, wie viel Megapixel Auflösung und meinen dann, sie hätten alles in HD. Das ist natürlich ein Trug. Also das hat mit der technischen Komponente nicht viel zu tun. Unsere Kameras sind darauf aufgelegt, dass wir ein schönes Bild vom Essen, von unserem Selfie, vom Gruppenfoto, ein Panoramabild, ja, von einem Urlaubsort, aber eben man kann mit einem iPhone keine ordentlich rangezoomten und hochauflösenden Aufnahmen von Details in 200 Meter Entfernung machen, weil die Linse viel zu klein ist. Also es hängt tatsächlich hauptsächlich an der Linse, weil die ja nur wenige Millimeter Durchmesser hat. Und das ist so, wie wenn die Leute sagen, warum fotografiert denn das Hubble-Weltraumteleskop nicht die Apollo-Landestelle auf dem Mond? Dann hätten wir endlich mal geklärt, dass die da stehen. Schöne Idee, aber bei Hubble ist es umgekehrt. Hubble ist für das Tiefenweltraum, für das Tiefenall gemacht und könnte die Apollo-Landekapsel gar nicht auflösen. Also man würde es nicht sehen, und umgekehrt ist das da auch der Fall. Also das denkt man sich meistens einfacher, als es tatsächlich ist.
Ja, dann müsste die Regierung wahrscheinlich flächendeckend in Auftrag geben, alle Felder mit Überwachungskameras auszustatten, ne? Also, weil das, wie du sagst, da ist ja so viel, dieses Areal ist ja so riesig, das müsste ja irgendwo von irgendeiner Instanz in Auftrag gegeben werden, dass jetzt überall flächendeckend Kameras installiert werden, ne?
Man bräuchte auch entsprechende Satelliten. Es gibt natürlich Satelliten mit einer Auflösung, die kleiner ist als der Kornkreisdurchmesser. Das müsste ja der Fall sein. Also es macht keinen Sinn, wenn man sagt, ja, es gibt aber doch den und den Satelliten. Wenn ich mir die Spezifikationen anschaue, dann sehe ich, der löst aber mit 200 Metern pro Pixel auf. Da sehe ich nichts. Ne? Also auch wenn mein Google Earth Bild ganz toll aussieht von meinem Haus, ich kann trotzdem nicht das Nummernschild nicht lesen, weil es einfach die Pixel die Pixelauflösung viel zu groß. Also es ist jetzt sehr, sehr technisch, sehr fachlich, aber darum geht es tatsächlich. Und also ich selbst habe mich auch schon bemüht darum, bei Satellitenfirmen zu fragen, ob die nicht Bock auf ein Forschungsprojekt hätten, dass die so einen Satelliten über einer bestimmten Gegend im Eastfield zum Beispiel parken würden. Aber das lässt sich einfach nicht finanzieren. Ne? Das lässt sich sehr leicht sagen und sehr leicht wünschen, aber nicht finanzieren. Und denn außer einer Sensationsmeldung, das war halt so mein Ansatz, wo ich sagte, ja, mach das doch mal einfach, weil dann, das wäre ja bessere Werbung für euer Unternehmen, könnt ihr ja nicht haben, als wenn ihr das Kornkreisrätsel löst. Ne? So. Aber ja, wie gesagt, Wünsche und Realitäten und dann, man darf sich da auch keine Illusionen machen, was sowas kostet.
Das ja.
ist also leider für mich nicht machbar und für die meisten anderen auch nicht. Und das Kornkreisphänomen hat dafür halt auch einen zu schlechten Ruf. Also im Sinne von, ist das überhaupt ein Phänomen oder ist das nicht alles Quatsch? Das sehen wir ja auch bei vielen Kommentaren. Und man kann letztendlich, und da geht's jetzt gar nicht in, die wollen das nicht, wer auch immer die sein sollen, sondern man kann aus dem Phänomen auch keinen Gewinn ziehen. Also, dass jemand sagt, ja, wenn ich jetzt da so eine Satellitenaufnahme habe, dann kann ich das nachher vervielfachen, den Aufwand, den ich dafür betreibe. Das ist einfach nicht gegeben. Ich kann keine Produkte daraus entwickeln. Aus dieser Forschung. Und das ist natürlich, gebe ich ganz ehrlich zu, auch das Limit, die Einschränkung dieser Forschung. Das ist alles eine privat finanzierte Forschung, die ganz selten mal offiziell von Fördergelder von Privatseite erhalten hat.
Schade eigentlich. Das schränkt
es natürlich sehr
stark. Ja, weil irgendwo könnte ja dann schon, wenn man es mehr erforschen würde, etwas rauskommen für die Menschheit, was dann schon interessant wäre und wichtig wäre zu wissen, aber...
Wir wissen es aber nicht, was das ist. Also man kann da schön drüber spekulieren und irgendwie sagen, ja, stellt euch mal vor. Also zum Beispiel haben wir auch schon gesagt, wenn man jetzt irgendwann mal dadurch herausfinden könnte oder vorhersagen könnte, wo und wann ein Kornkreis entsteht, bei so einer Kornkreisentstehung müssen ja Energiepotenziale mit beteiligt sein. Vielleicht könnte man die abgreifen. Wieso die Frage, wie wäre das denn? Das wäre ja unglaublich, wenn man einen Tornado energetisch nutzen könnte. Wenn ich also wüsste und einen Tornado lenken könnte und dort irgendwie einen Abnehmer bauen würde oder Blitzeinschläge. Wenn ich die vorher berechnen könnte und wenn ich die Speicherkapazitäten hätte, das zu speichern, das wäre ja ein unglaubliches Potenzial. Vielleicht wäre das eine ganz handfeste Nutzung von Kornkreisen, von Kornkreisentstehungsenergien. Aber es ist spekulativ und darauf lässt sich keiner ein.
Und dass es von Aliens gemacht ist, ist wahrscheinlich zu abwegig, dass man sagt, weil das wäre ja dann natürlich im Interesse eigentlich der Menschheit, das rauszufinden. Aber wahrscheinlich ist das für viele halt so weit weg, dass man sagt, okay, da brauchen wir nicht hinterhergehen.
Ja, außerdem gehst du davon aus, dass die Regierung ein Interesse hätte, der Bevölkerung wirklich die Wahrheit zu sagen von den Erkenntnissen, die sie gewinnt. Ne? Das wäre erstmal die Voraussetzung und das würde ich jetzt erstmal in Frage stellen. Wir haben das Problem
nicht nur bei Regierungen, sondern also ich bin ja auch sehr aktiv in der wissenschaftlichen UFO-Forschung tätig und da erzeugt meine intensive Beschäftigung mit dem Kornkreisphänomen selbst innerhalb dieser Kreise auch Augenbrauen nach oben und Ablehnung und ach, das ist doch alles schon erklärt und das ist doch irgendwie Humbug und keine Ahnung. Also das Phänomen und mit der Behauptung, es gibt ein nicht von Menschen mechanisch erzeugtes Kornkreisphänomen, da hat man es nicht nur bei Regierungen, sondern eben auch innerhalb von Szenen sehr, sehr schwer, wo man meinen könnte, ja, das müsste doch irgendwie für die genau das Richtige sein. Ist leider so und damit, das ist auch keine neue Sache, damit schlage ich mich schon lange Zeit rum mit dieser, wenn die Leute sagen, wie Kornkreisforscher, meinst du das ernst? So, ne? Ja, das höre ich auch aus Kreisen von UFO-Forschern und UFO-Forschern hören dasselbe über sich aus der SETI-Forschung, also diese Search, die Suche nach außerirdischer Intelligenz und das wird also immer so nach unten weitergegeben, ne? Nicht nur von den Bösen, wie auch immer, sondern auch von den Guten.
schon mal jetzt nochmal an die Leute da draußen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, Andreas und wir wollen ja gerne auch noch mal gemeinsam ein Video zum Thema UFOs machen. Aber auch wenn ihr dann noch weitere Fragen oder Inspirationen habt zum Thema Kornkreise, haut die gerne jetzt hier unter diesem Video wieder in die Kommentare, weil wir wollen ja auf jeden Fall noch dieses UFO-Video zusammen aufnehmen und dann können wir auf eure Kommentare da vielleicht auch noch mal so ein bisschen eingehen. Jetzt habe ich von Kati Beck, den hattest du mir auch geschickt, Andreas, die Kornkreise, die im Mittelalter oder eben in den Legenden etc. beschrieben werden, waren doch nie so komplex wie die von heute bzw. nähere Vergangenheit. Viele sagen, sie hätten Schritt gehalten mit unserer technischen Entwicklung oder sind das dann alles eher unechte?
Also das ist schon eine sehr interessante Frage, aber die meisten beschriebenen Kornkreise aus früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten sind tatsächlich eher einfach. Aber es gibt da eben auch die Ausnahmen. Und dann wird es halt interessant, weil dann geht das weg von der Vorstellung, dass alle alten Kornkreise, nenne ich es jetzt mal, nur einfache Einzelkreise waren. 1880, da hat die Nature, also ein doch sehr angesehenes Naturwissenschaftsjournal, hat über ein Feld voller Kreise in England berichtet, dass der Zeuge, das war ein Naturforscher, kommen nachher auf diese Forschergeschichte wahrscheinlich noch zurück, sehr genau beschrieben hat. Und dann beschreibt genau das Gleiche, was wir heute Kornkreise nennen. Nur hatte der natürlich nicht die Möglichkeit, das Ganze aus der Luft sich anzuschauen. Und der, wie gesagt, Zitat, ein Feld voller Kreise. Und wenn ich mir jetzt den Kornkreis von Milk Hill anschaue, diesen ganz großen, wir hatten den auch eingeblendet, können wir ja auch jetzt nochmal machen, mit diesen 409 Einzelkreisen auf 50.000 Quadratmeter Fläche. Wenn man da am Boden stand, sah man auch keine Geometrie, hat man auch keine Möglichkeit gehabt, sich das Ganze vorzustellen. Man hat also nur ein Feld voller Kreise gesehen. Es ist also teilweise spekulativ, ob die frühen Kornkreise nicht auch geometrische Anordnung hatten. Und dieser Milk Hill Kornkreis besteht ja selbst nur aus ganz vielen einzelnen Kreisen. Und es gibt auch Berichte darüber, zum Beispiel über Kornkreise im alten Afrika, dass die schon sehr kompliziert waren. Aber dazu gibt es halt natürlich, je weiter wir zurückgehen, gibt es natürlich auch keine fotografischen Beweise. Und von daher bleibt das anekdotisch und man kann das glauben oder nicht glauben. Aber es ist also, ja, wir haben da halt starke Lücken, die aber einfach, die man nicht ändern kann, weil wir das Kornkreisphänomen ja auch erst seit den 70er, sagen wir mal 80er Jahren überhaupt ein öffentliches und mediales Interesse hervorgerufen hat. Vorher wurden die ja gar nicht dokumentiert, erforscht, untersucht und aus der Luft fotografiert. Wir wissen aber, dass Leute sowas schon vorher gesehen hatten, aber nicht die Möglichkeit hatten, das zum Beispiel zu fotografieren, wie wir das heute haben.
Ja, genau. Beim letzten Mal hast du ja diese Zeichnung gezeigt zum Beispiel, wo es hieß, das wäre der Teufel gewesen oder so. Klar, das sah dann in dieser Zeichnung sehr simpel aus, aber wie das dann wirklich ausgesehen hat, weiß man vielleicht ja gar nicht, ne?
Genau.
Du wolltest noch eben irgendwie auf den Unterschied Forscher, Wissenschaftler oder so?
Ja, das kommt ja jetzt in dem nächsten Kommentar.
Ah, okay.
Nämlich von René Blankenhagen. Noch keine 40 und schon graue Haare wie Albert Einstein. Ja, Andreas, was sagst du dazu?
Ja, jetzt muss ich mich outen. Ich weiß nicht, woher René das so genau weiß, aber ich habe die 40 doch schon ein paar Jährchen überschritten. Die böse 5, die ist sogar schon in Sicht. Von daher passt das auch mit den grauen Haaren. Da kann ich nichts gegen tun. Der Vergleich mit Albert Einstein, der hinkt noch umso mehr, weil tatsächlich Albert Einstein, wie wir alle wissen, ein Wissenschaftler war. Und ein Wissenschaftler per Definition bin ich nicht. Ich habe kein wissenschaftliches Fach studiert, habe da auch keinen Abschluss entsprechend drin. Was wichtig ist, ich habe das aber auch nie behauptet. Nirgends und nie. Ich verstehe mich als Journalist und gerne auch dann als, Zitat, Forscher. Und ein Forscher ist man für mich dann, wenn die Arbeit, die man da tut, über ein hobbyartiges Interesse hinausgeht. Wenn ich also ganz klare Ansätze und Methoden und Forschungsinhalte habe, Spezialgebiete definieren kann und Projekte definieren und formulieren kann und die auch mich darüber auch debattieren und diskutieren kann. Dass ich also nicht nur und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, aber als Tourist im Sommer nach England fahre und mir Kornkreise anschaue, besuche und irgendwie Fotos mache, sondern dass ich tatsächlich konkret die zum Beispiel dokumentiere, vermesse, Beprobungen anstelle, systematische Recherchen nach historischen Quellen betreibe, mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, für Museen arbeite. Und dann kann ich, wenn ich das Ganze dann auch noch nach wissenschaftlichen Maßstäben versuche durchzuführen, dann finde ich, ist die Definition von einem Forscher oder einer Forscherin mehr als angebracht. Und ja, das kann ich dann auch ganz guten Gewissens für mich beanspruchen. Für mich ist halt, das ist halt mein Weg, die ergebnisoffene Naturwissenschaft, der Erkenntnisweg und das Leitbild, an dem ich mich zu orientieren versuche. Andere finden da andere Wege, auch in Ordnung. Haben wir ja auch schon drüber geredet, die dann eher das spirituell oder esoterisch oder ganz ablehnend bearbeiten. Und ja, also ich kann mich um eine Wissenschaftlichkeit bemühen. Ich glaube, ich kriege das auch ganz gut hin. Aber ein Wissenschaftler per Definition bin ich nicht. Ein Forscher, glaube ich, ganz gut.
Könnte man sagen, du bist ein Kornkreisforscher mit wissenschaftlichem Ansatz? Kann man sowas vielleicht, ne, das darf man wahrscheinlich sagen, ne?
Das ist auf jeden Fall mein Ziel.
Ne? Ja, weil das, ich finde schon, das hat sehr viel Wissenschaftliches, wie du da rangehst, was aber wahrscheinlich oft bei Forschern auch der Fall ist. Vielleicht nicht immer, aber so, also man merkt halt, dass da schon dieser wissenschaftliche Ansatz dahinter steckt.
Also es muss vor allem ganz kurz vielleicht ergebnisoffen sein. Und dann ist, glaube ich, bei ergebnisoffen heißt ja, dass ich mich auch auf das Exotische einlasse und auch auf das, was andere vielleicht, keine Ahnung, Parawissenschaft oder Esoterik oder was auch immer. Und sobald ich das mit wissenschaftlichen Mitteln und einer wissenschaftlichen Weltsicht greifen kann, ist das für mich eine Sache, die ich nicht per se ausschließen will. Und das ist aber für mich die Grundvoraussetzung. Also es gibt natürlich auch Dinge, an die ich nur in Anführungszeichen glaube, weil ich da irgendwie eine Glaubensüberzeugung dazu habe. Die Kornkreise gehören da für mich nicht dazu.
Mhm. Wolltest du was sagen?
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, also das heißt, Wissenschaft definiert sich jetzt eigentlich nur, oder dass du kein Wissenschaftler bist, wenn du jetzt ein Biologiestudium abgeschlossen hättest, was aber mit dem jetzt mit der Kornkreisforschung vielleicht gar nichts zu tun hat, dann könntest du sagen, ich bin jetzt Wissenschaftler. Also ist doch eigentlich genau. Nur ein Definitionsspiel. Also es geht doch gar nicht um die Sache an sich, oder?
Also Wissenschaftler kann man sich nur nennen, wenn man studiert hat quasi dann, ne? Oder wie?
Ja, oder es gibt ja auch Leute, die haben einen Doktortitel in einer Sache und publizieren und referieren und arbeiten über eine ganz andere Sache. Und der Doktortitel macht es ihnen dann in dieser Diskussion, die es spannenderweise hauptsächlich im deutschsprachigen Raum so gibt. Ne? Also im englischsprachigen Raum, da wird auch gar nicht so mit wissenschaftlichen Titeln um sich geworfen und geschmissen. Da hat das oft einen anderen Stellenwert. Bei uns ist das halt sehr versachlicht und das hat natürlich seine Vorteile, aber manchmal eben auch seine Nachteile, weil ich glaube, das ist jedem schon mal begegnet, dass man irgendwie vor Ehrfurcht von einem Doktortitel den Hut gezogen hat und hat nachher erfahren, ja Moment, der hat aber einen Doktortitel in Archäologie und redet hier was über Soziologie. Ne? So.
Das kennt man doch auch aus der Politik, ne?
Es suggeriert dann was, da ist dann wahrscheinlich meine Wissenschaftlichkeit über Biologie viel größer als die von einem Soziologen. Weil ich zum Beispiel diese Argumentation mit diesen Veränderungen an den Pflanzen und an den Böden, glaube ich, sehr gut aus wissenschaftlicher Perspektive führen kann. Habe ich auch schon getan mit Pflanzenphysiologen. Das hat ganz gut geklappt.
Ja. Hast du das studiert, Journalismus? Oder? Also jetzt nur, das können wir auch rausstellen, das ist jetzt nur für mich so die Frage.
Nein, ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ich habe Kommunikations- und Grafikdesign studiert an der Kunsthochschule. Und den journalistischen Weg, den habe ich sozusagen mehr oder weniger nicht durch offizielle Praktika, weil ich habe einfach angefangen, daran zu arbeiten, wie das ganz viele Journalisten auch gemacht haben. Und habe mich da sozusagen nach und nach dazu entwickelt und mich darin selbst erlernt. Journalist ist auch kein geschützter Begriff. man ist dann Journalist, wenn man für journalistische Medien und Publikationen arbeitet. Und das habe ich gemacht. Ich habe für die Geo geschrieben. Ich schreibe für das neue Space Magazin. Ich schreibe für Telepolis. Ich schreibe für, ja, ich muss das ja nicht, also ich rechtfertige das gerne, aber das wird so, genau. Also das habe ich auch so ein bisschen von der Pike auf gelernt. Und man sieht, dass ich in den von den entsprechenden Medien als Journalist akzeptiert werde. Und damit kann ich ganz gut.
Ich werde auch von den Medien als Schauspielerin akzeptiert und habe nie eine Schauspielschule im klassischen Sinne besucht. Deswegen, also wir haben beide studiert, aber in ganz anderen Bereichen als das, was wir heute so wirklich machen. Deswegen, ja, es ist ja häufig im Leben so.
Es hat bestimmt seine Vorteile, auch wenn ich Journalismus studiere. Aber teilweise muss ich für einen, ohne das abschätzig zu meinen, aber für einen Lokaljournalismus muss ich nicht Journalismus studiert haben, wenn ich über das Jubiläum von einem Kaninchenzüchterverein, also wie gesagt, das hört sich despektierlich an, ist aber gar nicht so gemeint, rede. Und mein Fachgebiet ist eben die Anomalistik, da kenne ich mich sehr gut aus und darüber kann ich, glaube ich, auch ganz gut kommunizieren.
Ja, eben. Und ein Studium sagt ja gar nicht aus, wie gut man in etwas ist, weil oft sind die Leute, die es nicht studiert haben, ja auch besser. Also da gibt es ja auch bessere, als die, die es dann studiert haben und so. Deswegen, das hat ja im ersten Moment hat es erstmal gar keine Aussagekraft.
Ja, letzten Endes geht es ja darum.
Ich bin ja zum Beispiel, um das vielleicht abzuschließen, ich bin ja auch der Pressesprecher vom Interdisziplinären Forschungszentrum für Extraterrestrik an der Universität Würzburg. Da habe ich nie studiert und bin auch kein Mitglied der Universität Würzburg, bin aber der Pressesprecher von diesem Institut, weil ich ein assoziiertes Mitglied dort bin. Und da kommen jetzt wieder die ganzen Sachen zusammen. Ich glaube nicht, dass ich die Position da halten könnte, wenn ich weder wissenschaftlich noch journalistisch ordentliche Arbeit machen würde.
Ja, eben. Ja. Wolltest du was sagen?
Ja, ich einfach nur die letzten Endes kommt es ja auf die Praxis an, so, und das ist ja im Prinzip egal.
Was kannst du,
ja.
Und ihr jetzt ja die Experten kannst, mit euren
ja, holst du dir die Praxis rein, indem du einfach praktisch lernst und Fehler machst und aber vielleicht nicht diesen Titel hast oder durch die Theorie, die aber, ne, und das dann wäre dann das Studium, das was aber dann oftmals, wo die Theorie nichts mit der Praxis zu tun hat. Das gibt's ja auch. Also insofern ist jetzt die Frage, was besser oder schlechter ist.
Ja.
Genau. Aber
in meinem Studium habe ich die Kommunikation gelernt. Das gehört zur Kommunikations- und Grafikdesign.
Ja, aber auch dazu. Das Grafikdesign, das auch das, das hättest du dir wahrscheinlich auch alles Learning by Doing beibringen können, theoretisch. Ja. Also so.
Es gibt Leute, die sind bessere Grafikdesigner ohne Studium und andere.
Ja. Genau, ja.
Ich hätte noch ein ganz schönes.
Ach, du hast noch eigentlich.
Einen. Ja, ich weiß nicht, ob ich dir den geschickt hatte. Hallo, ich weiß nicht, leider habe ich den mir nicht aufgeschrieben, aber diejenige, ich glaube, es war eine Frau, wird es hören, dass sie es ist. Hallo, ich bin Imker, oder vielleicht war es doch ein Mann. Also die Bienen bauen die Waben anscheinend nicht absichtlich hexagonal, sondern das funktioniert wie beim Seifenschaum. Sie bemessen die Größe mit ihren Fühlern, versuchen rund zu bauen, aber weil das Wachs während des Bauvorgangs recht warm wird, formen die Wachsblasen automatisch diese Hexagone, wenn sie mit den Nachbarblasen verschmelzen. So wurde es mir in der Imkerschule erklärt. Die wächsernden Zellwände sind ja sehr dünn und fragil. Und da gab es nachher nochmal die ähnliche Behauptung, also Bienen würden gar nicht sechseckig bauen, sondern rund. Das ist tatsächlich mittlerweile, das ist so eine Theorie, ich glaube aus den 30er Jahren, die da aufgestellt wurde, die aber mittlerweile auch von unter Imkern und in der Bienenforschung als falsch akzeptiert wurde, weil man hat sich das angeschaut, welche Temperaturen in einem Bienenstock zum Beispiel erzeugt werden durch die Bienen. Die können ja extrem hohe Temperaturen erzeugen, aber also dafür, dass es so kleine Bienchen sind. Die Temperaturen reichen eben nicht aus, um diese Schmelzprozesse einzuführen. Und man hat das dann weiterhin beobachtet. Die Theorie gilt als veraltet und tatsächlich Bienen bauen also konkret hexagonal. Man kann das tatsächlich in dem Fall ganz gut in der Wikipedia nachlesen. Nicht weil es da steht, sondern weil da die Studien auch quellenreferenziert sind. Und zu dieser Frage kann man in dem Fall da auf die Wikipedia ganz gut vertrauen. Es hat noch jemand gefragt, es würde mich interessieren, ob du Robert Habeck
bist.
Nein, das kommt später. Nein, ich bin es nicht. Ich bin auch nicht sein Sohn. ich sehe nur so aus. Also der hat, was mich interessiert, ob man auch schon Fälscher auf frischer Tat ertappt hat.
Genau, den hatte ich hier auch noch drauf, ja.
Interessanterweise heißt da, beziehungsweise ob man Nähmaschinen gefunden hat. Keine Ahnung, was ist wahrscheinlich ein Vertipper oder
ja, oder vielleicht so einfach Nähmaschinen. Ob man Utensilien gefunden hat, oder? Die Leute ja, verloren haben genau. Oder vergessen haben.
Also ist tatsächlich so. Ich habe ja schon gesagt, wir haben regelmäßig Nachtwachen gemacht und tatsächlich gehöre ich zu den Leuten, die schon einige Leute auf frischer Tat ertappt haben. Und manchmal eben dafür verantwortlich waren, warum der ein oder andere Kornkreis so unfertig aussah. Und wir haben tatsächlich auch die Nähmaschinen, also nicht Nähmaschinen, aber das entsprechende Werkzeug gefunden, weil wenn wir die ertappt haben, haben wir uns natürlich auch kenntlich gemacht, aber vom Feldrand aus. Die wussten natürlich nicht, dass da so ein harmloser Typ wie ich hinter der Taschenlampe steht, sondern das hätte ja auch der Bauer mit der Schrotflinte sein können. Und dann haben die schnell das Weite gesucht und haben teilweise, also wir haben ganze Kleiderkollektionen und Maßbänder und in einem Fall, da haben sie im Zentrum vom Kornkreis so einen ziemlich kindisch, also mit Silberfarbe angemalten Stein platziert, den wohl jemand finden sollte dann am nächsten Tag und sich über
ach so
von oben geil. Wie auch immer hätte wundern sollen. Also ich meine, das ist natürlich so, das sind so die Gags, die man so als Fälscher offenbar macht. Und ja, also das ist schon öfters passiert und kommt immer wieder vor. Genau.
Interessant. Aber waren das dann wirklich gut gemachte Kornkreise oder wären die eh schlechter geworden?
So und so. Also in dem einen Fall war es geometrisch gesehen ein relativ einfacher Kornkreis. Der sollte wohl am Schluss noch ein bisschen komplizierter aussehen, aber das hat dann halt nicht geklappt. Und das widerspricht dann eben auch so diesem Mythos, den auch die Fälscherszene gerne von sich so aufbaut, dass noch nie jemand auf frischer Tat ertappt worden wäre. Und ja, das stimmt also genauso wenig wie viele andere Mythen beider Seiten zum Kornkreisphänomen.
Hast du da Bilder von den halbfertigen Dingern?
Ich habe die nicht zur Hand, aber die könnte ich euch tatsächlich...
Ah, okay, ja, dann würden wir, wenn wir was haben, dann blenden wir mal was ein. Das würde mich mal interessieren, wie das dann...
Oder wie die Leute wegrennen.
Ja, genau, das kann man einfach mit KI dann reinmachen.
Vielleicht auch das habe ich natürlich jetzt nicht, aber so ganz kurz nochmal dazu, weil das kam auch sehr oft vor. Also Präzision ist nicht, ist für, aus meiner Sicht kein Echtheitsmerkmal für einen Kornkreis. Also ich habe sogar schon komisch aussehende Kornkreise gesehen. Die fand ich anhand von Details, die ich dann am Boden gesehen habe, viel, viel spannender als irgendein Cookie-Cutter und wie mit einem Zirkel gezogenen Kornkreis an anderer Stelle. Also das ist wirklich, wir haben darüber diskutiert mit dem Alien mit der Datenscheibe, der ja auch mega präzise und kompliziert ist, den ich ja für Menschen gemacht halte. Also das ist wirklich, davon muss man sich leider verabschieden, solange man nicht genau weiß, unter welchen Umständen der Kornkreis entstanden ist.
Dann würde ich sagen, gebt einen Daumen hoch und schreibt unbedingt einen Kommentar für den Algorithmus, dass dieses Video auch wieder so viele Aufrufe bekommt wie das letzte mit Andreas. Das hat uns alle sehr, sehr gefreut.
Ich verwandle mich nochmal zum Schluss in Habeck, ohne Brille.
Ja, ja. Aber Andreas, du hast mir ja auch gesagt, dass das für diese Thematik auch in diesen Kreisen und so echt gute Aufrufe waren, die selten bei so einem Thema auch erreicht werden, ne?
Ja.
Das fand ich auch spannend, also...
YouTube-Algorithmus ist halt ein Kornkreisforscher.
Ja, und dafür brauchen wir natürlich auch die Leute draußen wieder. Wenn ihr keine Frage oder keine nicht irgendwas zu dem Thema sagen wollt, dann schreibt doch für den Algorithmus einfach so ein Alien, macht doch einfach so ein Alien-Emoji in die Kommentare, damit das Video gepusht wird.
Und schreibt dahinter Penis.
Krass. Nein, dann pusht der Algorithmus das wahrscheinlich nicht, wenn da überall Penis steht.
Na, weiß ich nicht.
So, Andreas, schön,
Penis dass schreibt.
Was sollen sie schreiben?
Mit 2 E, Penis.
Ja, genau. So, dann.
Ja. Wir bitten darum.
Genau, Andreas, schön, dass du wieder dabei warst. Und,
vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ich freue mich schon auf die dritte Folge, die wir dann noch machen werden.
Dann geht's um UFOs.
Andreas, du hast ja auch dein Instagram, deinen Social Media Account, du hast deine Grevi aktuell Webseite, die können wir euch nur ans Herz legen. Da kommen jeden Tag aktuelle Sachen, über die der Andreas berichtet. Alles super, super spannend. Checkt das auf jeden Fall aus. Wir haben die Links hier drunter gepackt unter das Video beziehungsweise unter die Spotify-Folge, je nachdem, wo ihr gerade guckt oder hört. Und dann würde ich sagen, möchtest du noch irgendwas loswerden, Andreas, am Ende?
Eine Frage der Ehre, keine Ahnung.
Schön, dann würde ich sagen, wir sehen der uns bald Ehre. Wieder. Der Ehre, der Ehre, das blendet Marc ein, schön im Video. Eine Frage der Ehre. Ciao.
Bis bald.
Ciao. Ciao, ciao.